Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme und heute ist Folge 309.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Rira-Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Außer in Berlin, da ist es in dieser Woche so glatt gewesen, da sind sogar die Linksextremisten zu Hause geblieben. Kein Wunder, die müssen ja auch nicht zur Arbeit. Aber Scherz beiseite, das war wirklich nicht lustig.
Ganz schlimm, oh mein Gott, ich bin dreimal gerutscht und umgefallen. Und es hat nicht mal geschneit. Wie gibt es einfach Eis auf dem Boden? Ich verstehe das nicht.
Sagt diese junge Berliner Passantin. Wir können diese Frage beantworten. Das nennt sich Winter. In bestimmten Kreisen auch als Extremwetter bekannt. Tolle Zeiten übrigens für die Klimakleber. Die brauchen jetzt gar keine Turbo Uhu mehr. Die müssen einfach nur am Bordstein lecken. Und zack, hält bombenfest.
Ja, Benjamin, und ich nenne das übrigens auch einen politischen Erfolg. Ne? Da gibt man gerade mal 45.000 Euro für den Cooling Point im Mauerpark aus. Und zack, nur ein halbes Jahr später ist die Hauptstadt richtig schön runtergekühlt. Eine Erfolgsgeschichte. Ja, Berlin im Eischaos. Bürgermeister Wegner hätte fast ein Tennismatch verpasst.
Man könnte meinen, Deutschland hat keine anderen Probleme. Und ein Blick in die Leitmedien bestätigt das. Merz, Macron und Uschi von der Leyen werden da als Retter der westlichen Welt inszeniert. Wir zeigen Russland die Zähne, China und natürlich auch den USA. Und überhaupt ist alles im Griff. Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Ja, auch darum gehen die Quoten genau dieser Medien derzeit in den Keller. Das schauen wir uns heute mal genauer an, aber auch innenpolitische Probleme beschäftigen uns und davon gibt es nicht wenige. Wir starten in unseren ersten Themenblock.
Los geht's, Leute. Und los geht's da, wo ein Mythos geboren wurde. Der Deutschland-Mythos. Made in Germany, das war eigentlich der Versuch, deutsche Produkte negativ zu brandmarken.
Ja, es war eine britische Kennzeichnungspflicht. Damit wollte man den Landsleuten signalisieren, kauf das mal besser nicht, das ist Ramsch.
Doch dann wurden die ramschigen Germanen zu echten Qualitätsherstellern und stellten mit ihren Waren alles andere in den Schatten. Es begann ein Siegeszug unter dem Label Made in Germany.
Ja, und mit den Jahrzehnten entstand ein Weltruf. Die Deutschen sind fleißig, sie sind Erfinder und Tüftler. Vielleicht sind sie nicht besonders lustig, aber sie sind sogar vielleicht ein bisschen spießig, aber in dem, was sie machen, da sind sie Weltklasse.
Der fleischgewordene Beweis war der Fußballer Berti Fuchs. Der Terrier war unprätentiös, aber gnadenlos. Als Spieler wurde er Weltmeister, als Trainer wurde er Europameister. Berti war Deutschland. Und wir haben auch ein Bundesland, das ist wie Berti.
Wenn es keine Schraube gäbe, der hätte in 5 Minuten alles zusammenbrechen. So bin ich eigentlich mit Schrauben aufgewachsen von der frühesten Jugend an. Aber manchmal tut es auch einen Nagel.
Das war der Schraubenkönig Reinhold Wirth. Er ist ein Paradebeispiel für das Bundesland, um das es geht. Und wir haben noch einen für euch.
Ich bin ja nicht der Designpapst, aber neue Porsches machen, das kann ich. Wenn ich bei jemandem zu Hause wäre, der alles durchgestylt hat, oh, dann denke ich, um Gottes Willen, was ist hier los?
Das war Harm Lagai, ehemaliger Chefdesigner von Porsche. Er hat das Unternehmen zurück an die Spitze gebracht und Modelle wie den Boxster, Carrera GT oder den Cayenne entwickelt.
Reinhold Wirth und Harm Lagai sind typisch Baden-Württemberg. Und darum waren sie auch die Gesichter einer ganz besonderen Kampagne. Wir können alles außer Hochdeutsch.
Die Kampagne wurde 1999 ins Leben gerufen. Der Rubel rollte, der Schwabe sparte und verdiente sich dabei eine goldene Nase. Doch dann kamen die Grünen.
Sehr geehrte Damen und Herren und jedes intelligente Leben da draußen. Mein Name ist Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Saarland, einem Bundesland im Südwesten Deutschlands, den besten Ort zum Leben und Arbeiten auf diesem Planeten.
Winfried Kretschmann ist Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er ist und bleibt der einzige grüne Regierungschef. 2011 begann seine Ära. Früher hat man dort den Porsche neu erfunden. Früher hat man dort ein Schraubenimperium gegründet. Aber nicht nur Schrauben, auch den modernen Dübel haben sie erfunden.
Ja, das war von Arno Dübel.
Der Fischerdübel war es. Der Fischerdübel, der kommt aus dem Schwarzwald und hat auch unser Leben revolutioniert. Und dann kamen die Grünen. Der Spiegel schreibt 2022.
Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung.
Ha!
Winfried Kretschmanns Tipp. Wir heizen in der Regel nur ein Zimmer. Es ist auch gesünder, wenn man im Haus nicht überall die gleiche Temperatur hat. Außerdem müsse man nicht dauernd duschen. Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung, riet Kretschmann.
Kann es vielleicht sein, dass sich die Ansprüche ein bisschen verändert haben? Vom Weltmarktführer zum Waschlappen der Nation?
Nein.
Nein, sagen Sie? Also keine klare Ablehnung.
Waschlappen-Winni sagt nein! Können die immer noch alles außer Hochdeutsch?
Nun ja. Seit 2021 gibt es eine neue Kampagne in Baden-Württemberg. Sie heißt The Land.
Und mit Herrn Dr. Krone haben wir jemanden gefunden, der sich dieser Aufgabe angenommen hat. Ich habe ihn zum Mission Controller ernannt und er ist mit allen nötigen Befugnissen ausgestattet, um Fachkräfte für Baden-Württemberg zu gewinnen.
Ein gewisser Dr. Krone soll weltweit um Fachkräfte werben. Das tut er übrigens unter anderem damit, dass er sagt, dass es nirgendwo auf der Welt so viele Urlaubstage gibt wie in Baden-Württemberg.
Schaffe, nix da, Urlaubstage. Das ist das neue Baden-Württemberg-Motto. Ob sie damit jetzt die gewünschten Fachkräfte in The Land bringen?
Vielleicht nicht mit den Urlaubstagen, aber vielleicht ja mit dem sozialen Sicherungssystem. Stell dir vor, du kommst als Fachkraft zum Daimler. Dann kommen aber echte Autofachkräfte, wie Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Die knechten die deutsche Autoindustrie dann so lange, bis der Daimler Schimmel ansetzt. Du verlierst deinen Fachkraftjob und fürchtest dich vor der Arbeitslosigkeit. Aber keine Sorge, auch nach Ende des Arbeitslosengelds gibt es für dich noch Hoffnung. The Land regelt.
Eine Familie bekommt, vierköpfige Familie, Haushaltsvorstand, 563 Euro. Regelsatz Ehegatte 506 Euro. Kind 14 Jahre 471 Euro. Kind 12 Jahre 390 Euro. Sind 1930 Euro.
Das ist der Politiker Joachim Walter. Er war bis 2025 Landrat im Landkreis Tübingen und erklärt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Sozialleistungen für eine vierköpfige Familie ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Aktuell sind wir bei einem Einkommen von über 1.900 Euro, ohne dass einer von Ihnen auch nur eine Stunde gearbeitet hat. Das ist aber noch lange nicht alles.
Dazu kommen die Kosten für die Miete. Das sind die Mieten, die wir zahlen. 90 Quadratmeter in Tübingen, 1.283,90 Euro. Bringt letztendlich für eine Familie, die das selbst verdienen muss, müsste die ein Netto von zwischen 3.200, es kommen ja noch weitere Leistungen, Bildungs- und Teilhabepaket und so weiter dazu.
Huch, jetzt sind wir schon bei einem Nettoeinkommen von 3.200 Euro. Aber es kommt noch was dazu. Wo landen wir am Ende?
Eine vergleichbare Familie müsste 3.200 bis 3.500 Euro netto nach Hause bringen. Da ist natürlich kein Anreiz da, in Arbeit zu gehen.
Das ist doch mal ein Argument. Wenn du als Fachkraft nach Deutschland kommst und wirklich in Hartz IV rutschst, dann fängt dich die soziale Hängematte, das soziale Sicherungssystem auf.
Kleines Problem, das gilt nicht nur für die Fachkraft vom Bosch oder vom Daimler. Das gilt ja praktisch für jede Fachkraft.
Ein Nettogehalt weit über dem Durchschnitt?
Mal ganz praktisch und ohne Schmuh. Ihr kommt aus einem Land im Krieg. Syrien oder Afghanistan. Das Einkommen in eurer Heimat beträgt da so 200 Euro pro Monat, wenn es gut läuft. Da arbeitet dann auch nur der Mann häufig in der Familie. Jetzt kommt ihr dann nach Deutschland und euer Einkommen liegt auf einmal bei 3.500 Euro pro Monat.
Und das ohne arbeiten zu gehen. Viele Syrer und Afghanen haben keine englischen Sprachkenntnisse, von Deutsch ganz zu schweigen. Etliche haben keinen anerkannten Berufsabschluss, einige nicht einmal einen Bildungsabschluss. Es sind nach deutscher Definition ungebildete und unqualifizierte Menschen.
Oder wie Angela Merkel sagen würde, Fachkräfte.
Lass uns mal ernst bleiben. Hat ja auch keiner gelacht.
Richtig.
Hat ja bloß der eine oder andere in die Tischkante gebissen. Hört mal bitte auf, in die Tischkante zu beißen. Wir wollen uns hier konzentrieren. Hm. Das Problem ist ja offensichtlich. Für diesen Syrer ist der Weg in Deutschland zu beruflichem Erfolg lang und steinig. Neue Sprache lernen, neue Kultur, neue Regeln, neue Arbeitsmoral, neues Gesellschaftssystem. Es ist eigentlich alles neu. Und jetzt kommt der deutsche Sozialstaat und greift dir unter die Arme. Er signalisiert dir, ich bin die Mutti, ich mach dir keinen Druck. Dein Geschäftsmodell heißt nämlich Mensch. Du bist Mensch und das reicht erstmal grundsätzlich. Und ehrlich gesagt, Mensch als Geschäftsmodell, das gilt umso mehr für das Kinderkriegen. Je mehr Kinder du bekommst, desto mehr Geld fließt. Je mehr Kinder, desto weniger Zeit hast du auch für Arbeit. Je mehr Kinder, desto weniger Motivation hast du für Arbeit.
Das deutsche Sozialsystem ist quasi aufgebaut wie eine Herdprämie.
Das ist wunderbar, dass wir diesen Begriff benutzen, denn das ist genau der Begriff, den Leute wie die Grünen permanent nutzen, wenn sie gegen das Ehegattensplitting zu Felde ziehen. Ja. Aber liebe Grünen, das ist eine Herdprämie.
Ja, es ist nämlich ein negatives Anreizsystem. Es soll Menschen in Not dienen und wurde konstruiert, um vor allem Deutsche in Notsituationen eine Basis für ein Überleben zu sichern.
Heute funktioniert es aber auch als Staubsauger für Glücksritter aus fernen Ländern, die im schlimmsten Fall nie aus dem System rauskommen und im allerschlimmsten Fall nicht die Lösung sind, sondern das Problem.
Dieses Video stammt aus Esslingen bei Stuttgart. Es soll wenige Tage alt sein und es soll einen Syrer in Kampfuniform zeigen. Er dreht auf dem Bahnhofsvorplatz seine Runde, zeigt den Tawhid-Finger und spielt mit einem großen Lautsprecher Musik.
Bei X wird vermutet, dass der Mann mit seinem Auftritt eine politische Botschaft verbindet, und zwar Streit mit Kurden sucht.
Wir haben einen Syrer in unserer Basta Berlin-Gemeinde. Er ist übrigens angehender Mediziner auf dem besten Weg zum Arzt. Ihm haben wir das Video auch geschickt und er bestätigt die Vermutung.
Er schreibt uns, dass er das Video auch schon bei Instagram gesehen hatte. Das Lied kennt er nicht, das Wort Labat erkennt er und es heißt angebrannt oder es wurde angebrannt. Aus den Instagram-Kommentaren liest er heraus, dass die Vermutung sich durchaus bestätigt.
Es handelt sich wohl um eine politische Botschaft gegen die Kurden. In Syrien gibt es seit Wochen verschärfte Kämpfe zwischen den Truppen der neuen Übergangsregierung und Kurden. Dieser Konflikt ist jetzt auf deutschen Straßen angekommen.
Für eine pro-kurdische Demo waren 400 Teilnehmer angemeldet. Es kamen aber etwa 4000. Die meisten waren friedlich, aber einige rasteten völlig aus. Ein syrischer Imbiss wurde verwüstet, mehrere Polizisten verletzt.
Die pro-kurdische Versammlung in Dortmund war schon vorbei. Aber für diese Gewalttäter scheint es erst so richtig loszugehen. Sie ziehen randalierend durch die Innenstadt.
Das war übrigens in Dortmund. Wir kommen aber sofort zurück nach Stuttgart. Denn auch da haben wir das syrisch-kurdische Demonstrationswunder. Angemeldet werden da eine Handvoll Leute. Es kommen dann aber Abertausende. Wer konnte es ahnen? Ist ein interessantes Phänomen, das wir schon in Berlin hatten. Oder in Dortmund. Und dann jetzt auch in Stuttgart. Ein Schelm, wer Böses denkt. Aber ist ja halb so wild. Wenn die Demonstrationen friedlich wären, dann bräuchte es ja auch kein großes Polizeiaufgebot.
Zu dieser pro-kurdischen Demonstration waren eigentlich nur 20 Teilnehmer angemeldet. Doch am Ende waren es rund 2000. Zeitweise kreiste ein Polizeihubschrauber über der Stadt. Beamte wurden mit Feuerwerkskörpern attackiert. Die Polizei ermittelt gegen 75 Teilnehmer der Versammlung wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch, Angriffe auf Einsatzkräfte sowie Verstöße gegen das Sprengstoff- und Versammlungsgesetz.
Das waren Bilder aus Stuttgart von Dienstag vor einer Woche. Einen Tag später folgte dann die nächste sogenannte kurdische Solidaritätsdemo. Was da passierte, berichten die Stuttgarter Nachrichten.
Syrer am Rande der Demo niedergestochen. Aus der Menge der Demonstrierenden heraus wurden zwei Männer attackiert, die dort vorbeikamen, ein 20- und ein 23-Jähriger. Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff mit einem Messer oder anderem scharfen Gegenstand niedergestochen und schwer verletzt.
Unsere Vorbereitung für dieses Thema begann mit einem Video, von dem wir nicht wussten, ob es aus Esslingen stammt oder nicht. Und ob da wirklich ein Syrer zum Schlachten von Kurden aufruft. Wir haben dann als erstes verifiziert, um welchen Ort es sich handelt.
Wir haben uns die Geschäfte im Hintergrund des Videos angeschaut und sie gesucht. Und wir haben den Friseur Herr bei Demirel gefunden und den Dönerladen City Imbiss. Es war also sicher, dass es sich um den Bahnhofsvorplatz Esslingen handelt.
Zum Inhalt des Videos haben wir unseren syrischen Zuschauer kontaktiert. Dann wollten wir wissen, ob über diesen Vorfall in den Medien berichtet wurde. Wir haben eine Suche gestartet mit den Suchbegriffen Esslingen. Esslingen und Syrer. Ja, die Suche ist extra recht allgemein gehalten, um möglichst viele Ergebnisse zu bekommen.
Den Kampfuniform-Syrer mit der Musikbox haben wir nicht gefunden. Aber andere Ergebnisse. Und die Suche war auch deswegen so einfach, damit sie jeder zu Hause nachmachen kann. Zum Beispiel jeder Esslinger, jeder Bürger und sogar jeder Politiker. Einfach mit dem 10-Finger-Schreibsystem à la Friedrich Merz das Gleiche eingeben, was wir auch eingegeben haben. Und hier kommen die Suchergebnisse, die bestimmt jeden Politiker elektrisieren und sehr interessieren werden und die eigene Politik ein kleines bisschen hinterfragen lassen.
Ja.
Los geht 2024 im Südwestrundfunk. Terrorverdacht. IS-Mitglieder aus Syrien im Raum Esslingen festgenommen. Zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat sind am Montag im Raum Esslingen festgenommen worden.
Esslinger Zeitung vom 22. Januar 26. Kämpfe in Syrien, Verfassungsschutz, Gefahr durch radikale Syrien-Rückkehrer. Was bedeutet die Übernahme von Haftanstalten für IS-Kämpfer durch syrische Regierungstruppen für Deutschland? Die Sicherheitsbehörden zeigen sich besorgt nach Berichten über Ausbrecher.
Die Bild schreibt im Mai 25, Staatsanwalt sicher, Opfer verwechselt, Killer erschießt Handwerker. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Mordanklage gegen einen 17-jährigen Syrer erhoben. Er soll im Oktober mit einer Maschinenpistole in einer Göppinger Bar gestürmt und das Feuer auf drei Gäste eröffnet haben.
Die Esslinger Zeitung vom Oktober 25. Bluttat in Esslingen, 18-Jähriger nach Messerangriff festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf der Tatverdächtige am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in der Esslinger Plinsau-Vorstadt auf den 35-Jährigen und einen Zeugen, die zusammen mit einem Hund spazieren gingen. Unvermittelt soll der 18-Jährige auf den Hund des Geschädigten eingetreten haben, worauf sich ein Streit entwickelte, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung ausartete. Dabei soll der Tatverdächtige nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ein Messer eingesetzt haben, mit dem er seinen Kontrahenten schwer verletzte.
Der Tatverdächtige war übrigens kein Syrer, sondern Afghane. Apropos Afghane, der SWR berichtet im Juli 25, ermordeter Jogger in Hochdorf, Angeklagter freigesprochen. Am Dienstagmittag ist das Urteil im Prozess gegen einen Geflüchteten aus Afghanistan gefallen. Er hat voriges Jahr einen Jogger in Hochdorf ermordet. Nun muss er lebenslang in die Psychiatrie.
Der Angeklagte war am 15. November 24 zufällig auf den 56-Jährigen getroffen, als dieser in der Mittagspause joggen war und stach ihn laut Anklage mit einem messerähnlichen Gegenstand mehrfach in die Brust.
Ich muss ja sagen, ich gehe mit dem Hund spazieren und ich gehe joggen. Mm. Was bin ich froh, dass ich nicht im Kriminalitätshotspot Esslingen lebe,
Richtig. Sondern
in Berlin. Das waren Suchergebnisse für die Abfrage Esslingen-Syrer. Wisst ihr was? Ich weiß, dass wir Basta-Berlin-Mitglieder in ganz Deutschland haben. Macht euch doch mal einen Spaß. Nehmt die nächste mittelgroße Stadt in eurer Nähe. Fragt doch mal nach Göttingen, Hamburg, Lüneburg oder. Und gebt doch mal Adressen ein wie Esslingen, Hamburg oder Göttingen-Syrer oder.
Aber besser nicht Berlin-Syrer, das würde euch verunsichern.
Ich glaube, es wird euch auch bei anderen Orten verunsichern. Das ist jedenfalls die These.
Ja,
also
ja.
Sucht euch Kleinstädte raus und sucht nach Afghane, nach Messer, nach Syrer und dann müssen wir mal schauen, was bei rauskommt. Hm. Denn ich muss sagen, ich hätte das hier nicht zusammengetragen, wenn es mich nicht selber etwas schockiert hätte, was da gerade in Stuttgart los ist. Wir haben schon darüber berichtet, dass ja multiethnische Gangs gegeneinander kämpfen. Multiethnische Gangs ist übrigens ein Terminus, den ich übersetzen würde mit sehr viele Ausländer mit ein paar Deutschen, die sich gegenseitig bekriegen, wohingegen die Deutschen in diesen Gruppen häufig einen Migrationshintergrund haben.
Richtig.
Und die werfen Granaten und die schießen aufeinander und die stechen auf sich ein. Mhm. Mensch, das ist aber wirklich vertrauenswürdig. Da haben wir einiges geschafft.
Deutschland ist so multiethnisch geworden.
Wunderbar. Mhm. Ja, also es ist ein multiethnisches Deutschland und da gibt es auch nichts zu kritteln.
Mhm.
Es gab aber auch zwei eher positive Artikel, die ich gefunden habe.
Aha.
Der eine beschäftigte sich mit einem traurigen Heimatbesuch von Deutschsyrern in Syrien. Und der andere mit einem Syrer, der jetzt Physik studiert.
Was sagt uns das?
5 von 6 Syrern sind im Blutrausch, einer studiert Physik.
Nein, das ist falsch, Benjamin.
Die Medien berichten über Negativbeispiele, obwohl die Mehrheit der Zuwanderer ein geregeltes Leben führen.
Das könnte richtig sein, muss aber bewiesen werden. Ob die Mehrheit einer Arbeit nachgeht, ob diese Arbeit der Mehrheit dann reicht, um sich selbst und die Familie zu finanzieren, oder ob die Mehrheit von der Gesellschaft kofinanziert wird und einige kriminell werden, das sollte ehrlich mal aufbereitet werden.
Wobei die Frage ist, ob das eigentlich die entscheidende Rolle spielt. Man kann es ja auch ganz anders sehen. Dutzende Tötungsdelikte später, etliche Vergewaltigungen später, organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Stadtbildveränderung, Sozialbetrug und Gefahr für die innere Sicherheit. Man kann aus diesen Gründen ja auch zu einem ganz anderen Urteil kommen. Die Bilanz der Zuwanderung ist eine einzige Katastrophe. So viele syrische Ärzte kann es ja gar nicht geben, um solche Probleme zu legitimieren.
Und diese Sichtweise setzt sich immer mehr durch und wird zur Gefahr für die Zuwanderer, die hier wirklich Gas geben, die ihren Glauben und ihre Werte in Einklang bringen mit den Werten unserer Nation und unserer Menschen. Die größten Opfer von Ausländerkriminalität sind ja vielleicht die Ausländer selbst.
Ist eine nachvollziehbare These, würde ich aber nicht ganz so weit gehen. Die größten Opfer sind immer noch die Deutschen, denn es ist das Land der Deutschen, das zur Tummelwiese von Verbrechern wurde. Aber gegen sowas gibt es ja zum Glück die Polizei. Und die Polizei passt auf.
Das bringt uns zurück zu dem Syrer am Bahnhof Esslingen. Dem Mann, der am helllichten Tag in einer Armeeuniform den Tawhid-Finger zeigt und mutmaßlich Kurden provoziert. Der einen syrischen Bürgerkrieg auf deutschen Straßen provoziert. Ein Kommentar bei X auf dem Video, da ist zu lesen: Dort steht rund um die Uhr ein Mannschaftswagen der Polizei am Bahnhof, weil es da immer Stress gibt.
Aha, immer Stress. Sieh an. Und siehe da, es gibt ja wirklich ein weiteres Video von dem Armeetypen in Esslingen. Und es zeigt doch tatsächlich eine Polizeikontrolle. Die Beamten überprüfen den Mann scheinbar. Wobei, was heißt überprüfen? Also erstmal warten die Beamten, bis der Mann nach Mekka gebetet hat.
Na, habt ihr euch geärgert? Habt ihr euch aufgeregt? Hoffentlich nicht. Das hat nämlich alles seine Ordnung.
Der Mann hat ja gar nichts gemacht. Er hat im öffentlichen Raum Musik gespielt. Das ist ja nur ein Problem, wenn es jemanden stört. Der Mann trägt Armeeklamotten, aber das ist ja auch erlaubt.
Er zeigt den Tawhid-Finger. Das ist ja laut unseren GEZ-Medien eine sehr übliche und normale Geste. Die Polizei fragt ihn scheinbar nach seinen Personalien, aber meine Güte, es liegt ja nichts gegen ihn vor. Und wenn der Mann sagt, es ist Zeit für ihn, da eines seiner 5 Gebete am Tag zu absolvieren, dann muss er doch beten können. Beten ist ja kein Verbrechen, auch nicht in der Öffentlichkeit von Esslingen.
Die freie Religionsausübung ist ein Grundrecht und steht da dann möglicherweise auch über dem Kontrollinteresse der Polizei. Da haben die Beamten nochmal Fingerspitzengefühl gezeigt und Respekt vom Glauben des Mannes.
Dass der Typ da vielleicht zum Mord an Kurden aufgerufen hat und vielleicht ein Kampflied des Islamischen Staats gespielt hat, das können doch die Beamten nicht wissen. Das können sie ja nicht mal vor Ort recherchieren, dafür fehlen ihnen die Sprachkenntnisse.
Du meinst, deutsche Polizisten sind nicht Fachkraft genug?
Richtig, Benjamin. Da siehst du mal, wie wichtig Sprachkenntnisse sind.
Hier kommt jetzt mal meine ganz persönliche Meinung dazu. Und die ist nicht juristisch. Das ist meine Meinung nach den Erfahrungen der vergangenen 15, 25 Jahre. Ein Mann aus einem fernen Land in Uniform hat nichts auf unseren Straßen zu suchen. Wenn er aggressiv in einer fremden Sprache rumbrüllt, schon mal gar nicht. Das ist absolut bedrohlich und überflüssig. Eine Lautsprecherbox mit syrischer oder arabischer Musik, die durch die Fußgängerzone schallt, brauche ich nicht. Hat in meiner Welt nichts zu suchen. Gilt übrigens auch, wenn ein besoffener Deutscher mit Techno oder Herbert Grönemeyer durch die Gegend läuft.
Ja.
Da weiß ich dann aber immerhin, was gesungen wird. Und es sind keine Kampflieder. Und meine Meinung ist, dass das alles Respektlosigkeiten sind. Das sind Anstandslosigkeiten. Es ist ein dreckiges Verhalten von Menschen, die unsere Gastfreundschaft ausnutzen. Die sich in meiner Heimat breit machen, in meinem Land daneben benehmen, dabei von meinem Geld leben und mein Stadtbild ruinieren. Und die Meinung soll mir mal einer nehmen. Und die Meinung soll mal falsch sein. Und linksgrüne Politiker glauben ernsthaft, dass an dieser Meinung auch nur irgendetwas, auch nur ein Zentimeter falsch ist, dann würde ich ganz gerne die Gegenthese hören. Von SPD-Politikern, von CDU-Politikern aus dem linksgrünen Lager oder auch von grünen Politikern. Die sollen mir mal sagen, dass sie das toll finden, wenn dieser Armeetyp da mit der Lautsprecherbox durch die Gegend läuft. Dass sie damit gar kein Problem haben und dass dieses Stadtbild genau das ist, was aus ihrer Sicht richtig ist. Dann mehr davon.
Du hast Stadtbild gesagt.
Was?
Na, du hast Stadtbild gesagt, das darfst du nicht, du bist ein Nazi.
Und was ist mit meinen Argumenten?
Na, mit Nazis argumentiert man nicht.
Und meine Meinung zählt nicht?
Nein, das ist Hass und Hetze.
Bei Hass und Hetze ist ganz wichtig, dass da ein Zwillingssatz dazugehört, nämlich Hass ist keine Meinung. Das heißt, was Hass und Hetze ist, bestimme ich, sozusagen unter Anführungszeichen. Und wenn deine Meinung jetzt meiner Meinung nach Hass ist, dann ist das keine Meinung mehr und dann darf ich das bekämpfen. Dann ist mein Hass gegen deine Meinung kein Hass mehr.
So bringt es Raphael Bonelli auf den Punkt. Sie verbieten nicht die Hassrede, sie verbieten die Rede, die sie hassen.
Ja, du hast Stadtbild gesagt.
Richtig, ich habe Stadtbild gesagt. Allein das Wort provoziert die Leute, die mit allen Mitteln versuchen, eine Diskussion zu unterbinden.
Du hast damit Bundeskanzler Friedrich Merz zitiert. Den Bundeskanzler, der sich selber angeblich an die Spitze der Bewegung setzt. Der sogar mit Donald Trump über die Zuwanderung gesprochen hat.
Ich habe gestern Abend mit Donald Trump telefoniert. Und habe ihm ganz einfach mal die Zahlen genannt.
Is that really true?
Wir haben es hinbekommen. Wir haben es geschafft, dieses Problem jedenfalls im Kern in den Griff zu bekommen.
Friedrich Merz brüstet sich vor dem US-Präsidenten mit den deutschen Zahlen zur Migration und zur Zuwanderung. Und Donald Trump sagt, is this really true?
Ja, es ist so beeindruckend, da können sich die USA eine Scheibe von abschneiden. Und darum präsentieren wir euch jetzt das nackte Zahlenmaterial. Wir hauen euch Statistiken um die Ohren, die selbst Donald Trump vom Hocker hauen. Sie handeln von dem Mantra der Merz-Dobrindt-Regierung. Links ist vorbei, die Migrationswende ist da.
Wir machen das jetzt fast die ganze Zeit sachlich und nüchtern. Wir beginnen mit den Asylanträgen 2025. Zur Erinnerung. Bis Mai hieß der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Also von Januar bis Mai war die ramponierte Resteampel mit Rot-Grünem Amt. Erst danach nahm Merz die Arbeit richtig auf. Mhm. Die Statistik von 25 geht also gar nicht vollständig auf ihn zurück.
Ja, Benjamin, umso größer sein Erfolg. Die Erstanträge für Asyl sind tatsächlich auf einem vergleichsweise niedrigen Stand. Hier seht ihr die Entwicklung der Asylanträge seit 1980. Wir schauen insbesondere auf die Jahre seit 2014, denn seit 2014 explodierten diese Zahlen.
Die Asylerstanträge seht ihr hier in dunkelrot. Sie sprangen in einem Jahr um über 60% und lagen dann bei 173.000.
2015 sagte Angela Merkel den legendären Satz, wir schaffen das. Und die Erstanträge stiegen auf 440.000.
Schon bald waren die Behörden überlastet. Turnhallen wurden umfunktioniert. In Schweden wurde übrigens im November 2015 eine Asylwende ausgerufen und die Wir-schaffen-das-Politik der Schweden wurde beendet. Da hatte sie in Deutschland noch gar nicht richtig angefangen.
Ja.
In Deutschland waren sich Medien und Zivilgesellschaft damals natürlich einig, wir schaffen das ganz sicher.
Und so folgte das Asylrekordjahr 2016 mit 722.000 Erstanträgen.
Was ihr übrigens in dieser Grafik nicht sehen werdet, sind die Ukrainer. Die mussten keine Asylanträge stellen. Die Zahl der Ukrainer in Deutschland wird mit 1,3 Millionen angegeben.
Die Asylanträge erreichten 2022 mit 330.000 wieder ein Hoch. Das wird erklärt mit Nachholeffekten nach Corona.
Das Corona-Jahr 2020 nehmen wir in unseren Betrachtungen mal raus, denn das verfälscht das Ergebnis. Damals waren Reisen und Asylanträge einfach viel schwerer zu machen.
Ja.
Und das bringt uns in das Jahr 2025, das erste Märzjahr. Und wir sehen, es stimmt. Die Erstanträge auf Asyl sind so niedrig wie seit 2013 nicht mehr. 113.000 sind es. Ob es Friedrich Merz war oder nicht, es ist eine gewisse Wende zu erahnen.
Aber das ist nicht der gesamte Zuzug nach Deutschland.
Und der dritte Punkt ist, der Familiennachzug für subsidiär Geschützte wird ausgesetzt. Er wird ausgesetzt für 2 Jahre. Ein Instrument, dem wir uns in der Vergangenheit schon mal bedient haben, im Jahre 2016 bis 2018, hat es diese Aussetzung auch schon mal gegeben. Von daher ist auch klar, dieses Instrument kann rechtssicher angewandt werden.
Das sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im Mai 25. Die Regierung war also kaum im Amt, da hat sie den Familiennachzug begrenzt. Zunächst einmal, was ist Familiennachzug?
Ein Ausländer kommt nach Deutschland und erhält hier einen Aufenthaltsstatus. Das kann anerkanntes Asyl sein, das kann aber auch nur ein vorübergehender Schutz sein. Dieser Ausländer hat dann die Möglichkeit, einen Antrag auf Familiennachzug zu stellen. Das sollte er übrigens unbedingt innerhalb von 3 Monaten nach seiner Statusfeststellung tun. Lass mich hier schon mal einen Kritikpunkt anbringen. Mhm. Wenn du ein Ausländer mit einem begrenzten Schutzstatus bist, mit einem begrenzten Aufenthaltsstatus, darfst du oder durftest du trotzdem deine Familie nach Deutschland holen. Das heißt, es konnte sein, dass du theoretisch in 2 oder 3 Jahren das Land wieder verlassen musst. Zu dem Zeitpunkt sind dann aber schon deine Kinder hier und deine Ehefrau.
Super.
Dann wird deine Ehefrau hier sein und die Kinder gehen in die Schule. Mhm. Wenn du dann nach 3 Jahren das Land verlassen musst, dann gibt es das große Geschrei in der gesamten Grundschule oder Oberschule. Dann kommen die NGOs und sagen, wie könnt ihr nur, der hat ja seine Familie hier. Ja. Das heißt, den Familiennachzug für Menschen mit begrenztem Aufenthaltstitel einzuführen, nun ja, das würde ich mal kritisieren.
Ja.
Es folgt übrigens unter anderem Grundgesetz Artikel 6, da geht es um den Schutz der Familie. So wird es argumentiert.
Der Familiennachzug gilt übrigens für die Kernfamilie. 2 Beispiele. Ein minderjähriger Afghane kommt 2016 nach Deutschland. Er beantragt einen Schutzstatus wegen Taliban, der Menschenrechtsorganisation oder Terroranschlägen. Da erhält er ihn auch. Direkt danach beantragt er den Familiennachzug. Er kann dann seine Eltern und seine minderjährigen Geschwister nach Deutschland holen. So wird aus einem minderjährigen Flüchtling eine ganze Familie.
Ein wichtiges Detail berichtet der Flüchtlingsrat Thüringen. Sofern sich noch kein personensorgeberechtigter Elternteil in Deutschland befindet, haben Eltern von minderjährigen Ausländern einen privilegierten Anspruch auf Familiennachzug. Das bedeutet, dass auf bestimmte Voraussetzungen, wie etwa die Sicherung des Lebensunterhalts, verzichtet werden kann.
Übersetzen könnte man das aber auch wie folgt. Es hat sich besonders gelohnt, Kinder alleine auf den gefährlichen Weg nach Deutschland zu schicken oder falsche Angaben zum Alter zu machen.
Fall 2. Ein erwachsener Mann aus Syrien kommt nach Deutschland. Er erhält seinen Schutzstatus und holt dann Ehefrau und minderjährige Kinder nach.
Macht die Bundesregierung unter Friedrich Merz den Familiennachzug jetzt unmöglich? Nein. Anerkannte Asylberechtigte dürfen ihre Kernfamilie weiter nachholen. Sie müssen nicht nachweisen, dass ihre Wohnung groß genug ist. Sie müssen nicht nachweisen, dass sie ein eigenes Einkommen haben. Dafür sorgt dann die Bundesrepublik Deutschland.
Das nennt man den privilegierten Familiennachzug. Genau den genießen jetzt aber nach Dobrindt 25 subsidiär Schutzberechtigte nicht mehr.
Bedeutet übersetzt, 400.000 Ausländer in Deutschland können ihre Familie nun deutlich schwerer nachholen. Von ihnen sind knapp 300.000 Syrer. Was bedeutet das für die Gesamtzahl?
Hier seht ihr einen Artikel aus der Welt, der berichtet über den Familiennachzug in den vergangenen Jahren. Und wir erfahren, unter der Ampelregierung war 2023 der bisherige Rekord von mehr als 130.000 Migranten per Familiennachzug erreicht worden. 2024 waren es mit 124.000 Menschen wieder etwas weniger.
Ja, bedeutet das jetzt also, dass wegen Dobrindt und Merz 130.000 Ausländer weniger nach Deutschland gekommen sind, weil der Familiennachzug geändert wurde? Wieder nein.
Von diesen 130.000 Familiennachzüglern waren maximal 12.000 Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten. Denn auf diese Größenordnung waren die Nachzüge begrenzt. Es ist also davon auszugehen, dass auch in diesem Jahr über 100.000 Menschen mit dem Familiennachzug nach Deutschland kommen. Und wer jetzt dem Herrn Dobrindt und dem Benjamin und dem Marcel genau zugehört hat, der merkt, dass diese Sache mit den subsidiär Schutzberechtigten seit Jahren in der Debatte ist. Dobrindt hat ja gesagt, dieser Familiennachzug wurde schon jahrelang ausgesetzt, dann wieder instand gesetzt und wird jetzt wieder ausgesetzt. Und man fand den so zweifelhaft, dass man ihn begrenzt hat auf 1.000 Menschen pro Monat für ganz Deutschland. Mhm. Das sagen sie euch aber in der Regierung nicht. Die Zahl von 12.000 sagt Friedrich Merz in seinen Reden nicht. Jedenfalls habe ich das von ihm noch nicht gehört. Denn es könnte ja sein, dass diese Zahl von 12.000 lächerlich wenig ist im Vergleich zu dem, was ansonsten so zuzieht nach Deutschland.
Ach, was? Ja, aber die Regierung von Friedrich Merz behauptet weiter, sie hat eine Migrationswende hingelegt. Ja, es gibt Maßnahmen, die sie getroffen hat. Die Einbürgerung wurde erschwert und es wurden neue sichere Herkunftsländer definiert.
Oh ja, neue sichere Herkunftsländer. Bosnien und Serbien beispielsweise. Warum sind sie das nicht schon seit Jahren? Mhm. Die sind nämlich EU-Beitrittskandidaten.
Ja.
Aber die große Wende ist es natürlich nicht. Nee. Etliche Länder Afrikas gelten bislang nicht als sicher. Ägypten, Marokko oder Tunesien. Es kamen auch in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend Ausländer neu nach Deutschland, die alle auf dem Ticket schutzbedürftig gekommen sind. Und die spannende Frage ist ja, wie viele gehen denn dann wieder? Und da erinnern wir uns jetzt noch einmal an Friedrich Merz und Donald Trump.
Und habe ihm ganz einfach mal die Zahlen genannt.
Is that really true?
Wie steht es denn um die Abschiebungen?
Abschiebung ist so ein hartes Wort. Man nennt es auch Rückführungen oder man nennt es...
Remigration.
Oh Gott, ganz Gott. Sicher nicht. Ich wollte sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie können zurück in Ihre Heimat, die Sie so sehr lieben.
Ach, natürlich, ja. Und beeindrucken denn jetzt den US-Präsidenten unsere Zahlen? Fragen wir doch mal den Chef der US-Einwanderungsbehörde Tom Homan. Der war Anfang der Woche in Minneapolis und hat erklärt, was das Ziel von Donald Trump ist.
All diejenigen, die sagen, 3000 ICE-Beamte pro Tag seien zu viel, möchte ich daran erinnern. Rechnet nach. Wir müssten an jedem einzelnen Tag für den Rest dieser Amtszeit 7000 Menschen festnehmen, um das aufzuholen, was Biden ins Land gelassen hat.
7000 Abschiebungen täglich? Wollen Homan und Trump? Nur um die Biden-Ära abzuwickeln? Wie viele Abschiebungen führt Deutschland am Tag durch im vergangenen Jahr?
58.
Wie bitte?
58 Abschiebungen pro Tag.
Is that really true?
Nein, nicht ganz. Das sind die Zahlen ohne Dezember. Wenn der Jahresdurchschnitt auch im Dezember erreicht wurde, waren es 64 pro Tag.
Is that really true?
Yes, it is.
Das ist ja wirklich sehr beeindruckend, was die Deutschen da machen. Das nötigt Donald Trump richtig Respekt ab.
Das ist true.
Aber eine Rechnung haben wir noch. Die Amerikaner versuchen 7000 und wir schaffen 64. Mhm. Okay. Wir haben noch eine letzte Rechnung für euch. Auf der einen Seite nehmen wir die ausgestellten Visagenehmigungen aus dem Familiennachzug. Mhm. Die addieren wir dann mit den Erstanträgen auf Asyl. Und das stellen wir dann gegenüber mit den Abschiebungen. Wir rechnen das dann auf den Tag aus. Dann bekommen wir einen kleinen Eindruck, wie viele Menschen mehr das Land verlassen oder mehr am Tag nach Deutschland kommen.
Wir haben den Familiennachzug mit 110.000 und die Erstanträge mit 113.000. Das rechnen wir durch 365 Tage und dann sind das 610 Menschen am Tag.
610 Menschen kommen rein, 64 gehen raus. Herr Merz, viel Erfolg bei Ihrer Migrationswende. Und wir haben noch einen Webtipp in Sachen Hass und Hetze.
Sag bloß, ist das jetzt wieder hier so ein deutsches Weißbrot, ja? So ein hasserfüllter Bürgi, so eine dumme Kartoffel, so ein Alma-Nazi, der nicht verstanden hat, dass wir jetzt in einem modernen Deutschland leben?
Ich glaube, er ist Deutscher. Ich vermute, er ist ein Bürgi. Aber ein Weißbrot ist er nicht. Er betreibt den Instagram-Kanal hellhorig_. Am Sonntag hat er ein Video veröffentlicht und dafür 84.000 Likes bekommen. Auch dieses Video hier wurde über 30.000 Mal geliked. Denn er sagt etwas, das sich Weißbrote normalerweise nicht trauen.
Deutsche sind so Rassisten. Halt deine Fresse. Die Deutschen sind viel zu tolerant. Das ist ihr Problem. Die Deutschen haben Menschen reingelassen, die so aussehen wie ich, die eine komplett andere Ethnie, andere Kultur, andere Religion mit ins Land bringen und haben sich besser um sie gekümmert, teilweise wie um ihr eigenes Volk. Die Deutschen akzeptieren und tolerieren alles. Das ist ihr Problem.
Was ist das? Kann der bitte aufhören? Das ist Hetze.
Haben die Deutschen nicht alles toleriert? Eure Religion, eure Kultur, eure Musik, euer Essen? Haben sie euch nicht aufgenommen? Habt ihr hier nicht Unterkunft bekommen, Geld bekommen, Hartz IV bekommen, Kindergeld achtfach bekommen für 3 Frauen und 12 Kinder? Habt ihr hier nicht leben können, wie ihr wollt?
Nein, nein und nochmals nein. Das dulde ich hier nicht. Dieser Mann bedient ausländerfeindliche und rassistische Stereotype.
Nein, nein, die Deutschen haben ein riesen Rassismusproblem. Einen Scheiß haben die. Ein kleiner Junge kann nicht allem gegenüber tolerant sein. Ein Familienvater kann nicht allem gegenüber tolerant sein und schon gar nicht ein Land. Die Deutschen haben ein anderes Problem. Sie schlafen.
Na dann, gute Nacht, Deutschland, und schlaf schön. Oh Gott, wir haben heute wirklich wichtige Dinge irgendwie liegen gelassen. Gar nicht erwähnt. Ja gut, ich meine, Migration, ja, Anschläge, okay. Trump, USA ist sicher auch spannend. Aber die wirklich großen Storys, das sind doch Geschichten wie diese hier.
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat mit seinem Sonnenbrillenauftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos für Aufsehen gesorgt. Viele Nutzer des sozialen Netzwerks X erinnert der Auftritt an Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieser zeigte sich im September 2023 allerdings nicht mit modischer Sonnenbrille, sondern mit Augenklappe.
Der Pirat und der Bruchpilot. Ihre Beliebtheitswerte sind in etwa so hoch wie ihre Dioptrienzahl irgendwas bei minus 6. Und wir haben auch das passende Kinoplakat dazu. Vision Impossible. Untertitel Augen zu und durch. Ein Blockbuster über blindes Vertrauen in die Demokratie und über Haltung statt Orientierung. Absolut Oscar-reif. Jetzt leider nicht in ihrer Buster Berlin Mediathek.
Na, nominiert für den Buster Berlin Goldenen Arsch 2026. Mich erinnert das Ganze aber eher an einen anderen Film. Kennt ihr doch bestimmt. Moment, hier, so. Ne? Brille auf. Und damit die Bevölkerung schön alle politischen Fehler vergisst, jetzt bitte mal ganz kurz in dieses Licht reingucken.
Wir nennen ihn den Neuralisierer. Mach's nicht kompliziert, Klein.
Natürlich nicht, danke. Danke, Agent K. Ladies and Gentlemen, würden Sie kurz hier hineinsehen?
Leider hatte Agent Olaf bei der Nummer statt Brille nur die Augenklappe. Das erklärt seine eklatanten Erinnerungslücken zu Cum-Ex und der Warburg Bank.
Ja, da kann man ihm nur wirklich keinen Vorwurf machen. Und dieses Blitzdings erklärt auch, warum immer noch so viele Wähler SPD oder Grüne an der Urne da ankreuzen.
Aber kommen wir mal zurück zur Realität, denn wir haben den Durchblick. Unsere Politiker haben natürlich keinen Neutralisierer, um das Volk in eine beruhigende Amnesie zu versetzen. Brauchen sie auch gar nicht, denn Deutschland hat ja glücklicherweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Putins Krieg und Trumps Erpressung. Wie kann sich Europa behaupten?
Wir haben nicht über News gesprochen. Und er hat die Meinungsfreiheit ausdrücklich hochgehalten.
Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften.
Was hat Hitler, was ich nicht habe? Fällt Ihnen was ein?
Das ist Klimaprotest in seiner vollendeten Form. Das ist Kunst.
Deshalb haben wir da einen Regenbogen fahren. Und wenn Sie wollen, können Sie kurz mal das Seil lösen.
Wir wollen informieren, nicht missionieren. Wir sind Journalisten. Und keine Lügner.
Steile These. Und in der Selbstwahrnehmung mag das ja vielleicht so sein. In der Realität passiert jeden Tag bei ARD und ZDF das genaue Gegenteil. Realitäten in Deutschland werden verbogen. Narrative aus dem linken und grünen Spektrum dominieren. Und all das wird als Fakt verkauft.
Beispiele gibt's massenweise. Hier zum Beispiel bei der vom Hessischen Rundfunk produzierten Hessenschau. Wir lesen vor wenigen Tagen. Terroranschlag geplant. Zwei Schweden wegen Mordversuchs in Hessen verurteilt. Der 19-jährige Schwede muss für 7 Jahre und 10 Monate ins Gefängnis. Sein Mittäter wurde zu 1 Jahr und 4 Monaten in einer geschlossenen Jugendstrafanstalt verurteilt.
Ja, immer diese Schweden. Was man dort in dem Artikel leider nicht erfährt, die beiden Schweden heißen Ahmad O. und Faris al-Abdullah. Sie sind IS-Sympathisanten und stammen aus Syrien.
Das sind jetzt ja nicht falsch dargestellte Fakten vom Hessischen Rundfunk. Es ist halt bloß etwas ausgelassen worden, was euch vielleicht verunsichern könnte.
Ja.
Noch ein Beispiel. Der ÖRR-Blog hat sich mal die Mühe gemacht, alle jüngsten Beiträge des sogenannten ARD-Faktenfinders auszuwerten. Was wird da eigentlich überprüft? Welche Themen werden da unter die Lupe genommen?
Wir haben das Ganze überprüft und es stellt sich heraus, besonders häufig arbeitet man sich klar an US-Präsident Donald Trump ab, dem natürlich massenhaft Fake News vorgeworfen werden. Weitere Erkenntnisse der ARD: Eine Islamisierung in Deutschland findet nicht statt. Der Klimawandel ist schlimm und die Antifa völlig okay.
Na dann ist doch alles super und in bester Ordnung. Und das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn sich die Öffis hinter irgendeiner Bezahlschranke austoben würden. Oder wenn die sich von mir aus Werbung finanzieren würden. Aber leider findet all das mit freundlicher Unterstützung von jährlich etwa 10 Milliarden Euro an Zwangsgebühren statt.
Vorsicht, Benjamin. Ganz ruhig, Brauner. Ja, das darfst du bitte nicht sagen.
Was? Stadtbild? 10 Milliarden?
Doch. Also das mit den 10 Milliarden entspricht ja der Wahrheit. Aber es geht um das Z-Wort. Das sagte auch der ZDF-Moderator und Redaktionsleiter von Monitor bei X, Georg Restle. Er schrieb: Zwangsbeitrag ist der zentrale Kampfbegriff einer Kampagne, die nichts anderes im Schilde führt, als den ÖRR abzuschaffen.
Schuldig im Sinne der Anklage. Also an dieser Kampagne beteiligen wir uns tatsächlich nur zu gerne. Mhm. Aber all das ist natürlich nicht ultrarechts, wie es Herr Restle gerne darstellt. Kritik an den Öffis und Zweifel an ihrer Berechtigung sind schon lange in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen.
Ja, und dabei wissen viele Kritiker noch nicht mal, was sie mit ihrer Zwangsabgabe da wirklich alles so mitfinanzieren. Das sind dann nicht nur Tagesschau, Tatort und Lanz oder die prall gefüllten Mediatheken. Es sind auch zahlreiche Social-Media-Formate, die sich ausschließlich an unsere Jugend wenden.
Wie etwa das RBB-Format Safe Space. Seit dem Start Ende 2020 sind knapp 1,5 Millionen Euro von euren Gebühren in dieses Projekt geflossen. Safe Space richtet sich an junge Teenager und die Inhalte drehen sich um, nun ja, nennen wir es mal Körperwissen.
Ich will endlich meine Tage kriegen.
Aber wisst ihr, was mich noch aufregt? Sperma. Das Gegenteil von trans ist cis und das Gegenteil von inter ist...
Deep Butch. Eine Lesbe, die eher maskulin rüberkommt. La Femme. Ein Girly Pop, die halt eher feminin ist. Butch. Mal maskulin, mal feminin. That Girl kann beides. Stud. Eine schwarze Butch. Und dann Goldstar Lesbe. Hatte noch nie einen Cis-Hetenschwanz. Good for you, babe. Good for you.
Und Benjamin, welcher Typ Butch bist du? Haben wir wieder was gelernt, ne? Nämlich, dass wir mit 1,5 Millionen Euro Flinterpersonen beim Empowern helfen.
Das ist klasse. Fun Fact, Safe Space hat nichts mit den übrigen Jugendformaten der Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Es wird quasi zusätzlich finanziert. Am prominentesten dürfte dabei das Online-Format Funk sein, das jährlich rund 45 Millionen Euro kostet.
45 Millionen Euro. Das sind rund 125.000 Euro pro Tag. Das sind 5.000 Euro pro Stunde. Oder anders gesagt, während ihr diesen Satz hört, wurden gerade wieder ein paar neue Clips produziert, die euch erklären, warum ihr falsch fühlt, falsch denkt und dringend ja nachjustiert werden solltet.
45 Millionen Euro. Oder wie man bei der ARD sagen würde, eine halbe Staffel Tatort, dreimal Mioska und neue Massagesessel für die Chefetage.
Benjamin.
Ist doch wahr. Und wenn das alles noch nicht genug wäre, legen Sie Ihre woken Regenbogenhände jetzt auch noch an das einzige Lagerfeuer der Nation, um es endgültig zu löschen.
Wetten, das ist zurück.
Hey Mäuse, wir sind's, eure Lieblingstwins.
Wir brauchen jetzt schon eure Hilfe.
Genau, gibt es irgendwas, was nur ihr könnt?
Was ihr besonders gut könnt, zum Beispiel, weiß ich nicht, auf den Zehen einen Walzer tanzen.
Oder alle Tokyo Hotel Songs rückwärts aufsagen.
Oder. Bewerbt euch hier.
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 Hier. Hier. Hier. Ja. Oder hier. Ja!
Ernie und Bert der geschlechtslosen Generation Schneeflocke. Die übernehmen im Dezember die Moderation von Wetten, das? Und bei BR24 lesen wir, zuerst sind die Kaulitz-Zwillinge mit ihrer Band Tokyo Hotel auf einer Europatournee. Dann wird es am 5. Dezember in Halle an der Saale die Neuauflage der Fernsehshow Wetten, das? Geben. Das Interesse des Publikums an der Sendung ist ungebrochen, begründet ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke die Entscheidung ihres Senders.
Ungebrochenes Interesse? Stand jetzt.
Richtig.
Das kann sich ändern. Ich muss sagen, es gibt darin eigentlich nur eine gute Nachricht. Zum Glück muss Thomas Gottschalk das nicht mehr erleben.
Gott, Benjamin.
Ey, Entschuldige. Er hat wirklich auch viele pietätlose oder
ja.
Witze unter der Gürtellinie gemacht. In dem Sinne, Tommy.
Er würde drüber lachen.
Wenn er uns gucken würde, würde er auch heute noch drüber lachen.
Ja.
Wenn wir, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Wenn wir Glück haben, dann läuft Wetten, das? Mit Bill und Tom genauso gut wie damals ihre gemeinsame ProSieben-Sendung. Die Super-Duper-Show, die wurde 2024 nach einer Folge aus dem Programm genommen. Der Erfolg war einfach so groß, das konnte man dem Publikum nicht zumuten. Ja. Aber die Quoten waren miserabel.
Mm. Und mal im Ernst, der Altersdurchschnitt eines typischen ARD- oder ZDF-Zuschauers liegt bei 64, 65 Jahren und höher. Außer den Omas gegen rechts, die das wahrscheinlich gerne gucken, kriegen alle anderen gar nicht schnell genug die Fernbedienung in die Hand, um dem Spuk endlich ein Ende zu setzen.
Generell nehmen die Zuschauerzahlen, vor allem aber die tägliche Nutzungsdauer von linearem Fernsehen weiter ab. Jüngere setzen eher auf Streamingdienste oder Online-Medien. Und auch die neuen und alternativen Medien bekommen weiter Zulauf.
Das trifft übrigens alles nicht nur die Öffis, auch andere. Netzwelt.de berichtet in diesem Monat: Kahlschlag bei RTL. Sender streicht 600 Stellen. Diese Sendungen werden abgesetzt. RTL stellt sich neu auf. Im Zuge dessen sollen 600 Stellen gestrichen werden. Doch nicht nur Jobs fallen weg. Fans müssen sich auch von einigen Sendungen verabschieden. Ich habe nachgeguckt. Ich werde sie nicht vermissen.
Hoffentlich nicht Goodbye Deutschland, die Ausländer.
Die nicht. Nein, nein. Da gibt es ganz viele Staffeln, Ben.
Spielen alle in Deutschland. Ja, ey, das war ein Insider von Marcel und mir. Das, ich habe mich tatsächlich mal in einem privaten Gespräch versprochen, ja. Goodbye Deutschland, die Auswanderer heißt es natürlich. Bereits Mitte 2025 verkündete das Handelsblatt übrigens, Pro7Sat1 spart und streicht rund 430 Vollzeitstellen. Wie viele Beschäftigte vom Sparprogramm konkret betroffen sind, ist laut Unternehmensangaben unklar. Außerdem wurde die Sendergruppe mittlerweile mehrheitlich von dem italienischen Medienkonzern der Familie Berlusconi übernommen.
Ich glaube 75%, ja.
Bunga Bunga in Unterföhring. Es ist übrigens der kleine Silvio.
Der kleine, ja.
Heißt
der,
auch
der
Silvio, Sohn. Aber auch Berlusconi.
Silvio
aber
ist, Junior. Ja. Und dann haben wir noch eine spannende Grafik. Zu sehen sind Zeitungen in Deutschland mit dem stärksten Rückgang. Das hier betrifft das letzte Quartal 2025. Und wir sehen Bild minus 16,3%. Bild am Sonntag minus 16, Handelsblatt minus 7,9, Süddeutsche minus 7,7 und so weiter.
Diese sehr guten Zahlen sind aber auch mit sehr großer Vorsicht zu genießen, denn sie spiegeln nur die Printauflage dieser Zeitung wider. Da kommt ja dann noch das Online-Angebot dieser Blätter hinzu. Das kann den Verlust im Print oft aber wohl nicht ausgleichen.
Manche nennen es Altmedien, andere Staatsmedien oder Schundfunk. Auch Lügen- oder Lückenpresse haben wir schon gehört. Aber wir nennen das anders. Und der Name passt einfach am besten.
Wir nennen ihn den Neuralisierer.
Ladies and Gentlemen, würden Sie kurz hier hineinsehen?
Da. Gott sei Dank haben wir alles vergessen. Ich habe nur noch vier Worte für dich. Demokratie, Zwangsabgabe, Stadtbild, AfD. Jetzt ist alles wieder da.
Verdammt nochmal.
Da waren sie wieder, meine vier Probleme. Liebe Kontrafunkshörer, schön, dass Sie auch heute wieder dabei gewesen sind. Das war Basta Berlin 309 und in der nächsten Woche sind wir wieder dabei. Dann erwartungsgemäß mit Folge 310. So ist erwartungsgemäß es. Auch mit mir, mit Benjamin Golme.
Und mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.